Heute war ja schon viel von Rühmen die Rede. Und ich muss immer, wenn ich an Rühmen denke, eigentlich an diese negative Eigenschaft denken. Also eher an jemanden, der stolz ist, der sich mit irgendwas rühmt, der so sich brüstet mit was und sagt, ja, ich bin so gut und schaut auf das, was ich getan habe und ich hab's voll drauf irgendwie. Und dann liest man aber manchmal in der Bibel auch solche Verse, wie die, den Arthur am Anfang gelesen hat, nämlich, wenn sich aber jemand rühmen will, dann rühme er sich des Herrn. Und irgendwie, finde ich, ist da so eine Spannung da und ich habe mich immer gefragt, ja, wie behandelt man diese Spannung eigentlich? Weil du hast dieses, Gott widersteht den Hochmütigen und er ist gegen Stolz und er widersteht den Stolzen sogar. Aber auf der anderen Seite sollen wir uns irgendwie im Herrn rühmen. Und deswegen habe ich euch heute einen Text, oder ich möchte heute mit euch einen Text lesen aus dem Römerbrief, nämlich Römer Kapitel 5, Verse 1 bis 11. Und zwar soll es uns darum gehen, um richtiges Rühmen. Also warum dürfen wir uns rühmen, richtiges Rühmen? Ihr dürft gern, wenn ihr Bibeln dabei habt, schlagt sie auf. Römer Kapitel 5 von 1. Und ich werde den Text hier vorne lesen. Genau. Da wir nun gerecht geworden sind, durch den Glauben haben wir Frieden mit Gott durch unseren Herrn Jesus Christus. Durch ihn haben wir auch den Zugang im Glauben zu dieser Gnade, in der wir stehen und rühmen uns der Hoffnung der zukünftigen Herrlichkeit, die Gott geben wird. Nicht allein aber das, sondern wir rühmen uns auch der Bedrängnisse, weil wir wissen, dass Bedrängnis Geduld bringt, Geduld aber Bewährung, Bewährung aber Hoffnung. Hoffnung aber lässt nicht zuschanden werden, denn die Liebe Gottes ist ausgegossen in unsere Herzen durch den Heiligen Geist, der uns gegeben ist. Denn Christus ist schon zu der Zeit, als wir noch schwach waren, für uns Gottlose gestorben. Nun gibt kaum jemand um des Gerechten Willen sein Leben. Um des guten Willen wagt er vielleicht sein Leben. Gott aber erweist seine Liebe zu uns darin, dass Christus für uns gestorben ist, als wir noch Sünder waren. Um wie viel mehr werden wir nun durch ihn bewahrt werden vor dem Zorn, nachdem wir jetzt durch sein Blut gerecht worden sind? Denn wenn wir mit Gott versöhnt worden sind durch den Tod seines Sohnes, als wir noch Feinde waren, um wie viel mehr werden wir selig werden durch sein Leben, nachdem wir nun versöhnt sind. Nicht allein aber das, sondern wir rühmen uns auch Gottes durch unseren Herrn Jesus Christus, durch den wir jetzt die Versöhnung empfangen haben. Und in diesem Text geht es dreimal darum, dass wir uns rühmen, beziehungsweise dass Paulus zu den Römern schreibt, wir rühmen uns Gottes oder wir rühmen uns bestimmter Dinge. Und das Erste, was mir aufgefallen ist, ist die Rühmung aufgrund der Hoffnung auf die Herrlichkeit Gottes. Also er fängt an, in Vers 1 und Vers 2 überhaupt erstmal einen Gedanken aufzugreifen, den er aus den vorherigen Kapiteln schon einleitet. Denn wir haben in Vers 1 eigentlich den Kontext des gesamten Römerbriefs. Also wir haben den Zorn Gottes und die Unfähigkeit des Menschen, nämlich das wird in dem ersten Kapitel oder beziehungsweise in den ersten drei Kapiteln ist das ganz groß, dieses Thema, dass der Mensch nicht genug ist, um vor Gott zu bestehen. Also der Mensch erfüllt nicht die Herrlichkeit, die er vor Gott haben sollte. Und dann in Kapitel 4 geht es um Abraham, also im Kapitel 4 des Römerbriefs, um Abraham und seine Rechtfertigung durch den Glauben. Denn Abraham war ja über 100 Jahre alt, beziehungsweise Gott hat ihm gesagt, mit 100 wirst du deinen Sohn bekommen. Und Abraham hatte eigentlich gar keinen Anhaltepunkt, Gott da zu vertrauen, aber er tat es trotzdem. Und dieser Glauben, den Abraham bewies, der wird ihm dann zur Gerechtigkeit angerechnet. Und so schließt Paulus praktisch hier in Vers 1 direkt ans vierte Kapitel an und sagt, da wir nun gerecht geworden sind, durch den Glauben haben wir Frieden mit Gott durch unseren Herrn Jesus Christus. Also er schließt direkt an dieses Kapitel von Abraham, wo er den im Grunde genommen 1. Mose 15 auslegt und zeigt, was hat Abraham getan, wie hat er geglaubt, schließt er jetzt diesen Vers an und sagt, wir sind gerecht geworden durch den Glauben und haben Frieden mit Gott durch unseren Herrn Jesus Christus. Und diese Form im Griechischen, das nun gerecht geworden sein, das ist im Griechischen ein Wort und das zeigt eigentlich, dass das ein Passiv ist. Also wir haben nichts damit zu tun, dass wir gerecht geworden sind, sondern es ist geschehen durch wen? Durch den Glauben und durch unseren Herrn Jesus Christus. Also wir können uns eigentlich nicht, um dann dieses Wort wieder aufzugreifen, rühmen, weil wir das ja, dafür ja gar nichts können, dass wir gerecht geworden sind. Und doch sind wir gerecht geworden. Wir stehen jetzt in dieser Gerechtigkeit. Und Paulus leitet hier den Fokus noch mal ein bisschen weiter, nämlich wenn er sagt, wir haben Frieden mit Gott. Denn, wie ich gerade schon erwähnt hatte, die ersten drei Kapitel handeln eigentlich von dem Zorn Gottes. Also der Zorn Gottes, der die Menschen treffen soll, die sündigen Menschen, die nichts für ihren, ja, die vor Gott nicht bestehen können und die eigentlich seinem Zorn ausgeliefert sind. Und jetzt sagt Paulus auf einmal, wir haben Frieden mit Gott. Also er bringt hier einen komplett neuen Fokus rein, der er vorher im Römerbrief noch nicht so deutlich erwähnt hatte. Und wenn wir uns, wenn wir uns das Wort Friede auch genauer angucken oder mal gesamtbiblisch schauen, wo denn dieser Friede noch erwähnt wird, dann ist so eine Stelle, an die ich mich direkt erinnern musste, war Micha 5, Vers 4 im Alten Testament. Dort sagt Micha in einer prophetischen Vision des eines Tages vom Herrscher, vom Messias, sagt er, und er wird der Friede sein. Also dieser Messias, der in Bethlehem geboren ist, der Erlösung bringen wird, der sein Volk weiden wird in der Kraft des Vaters, in der Kraft Gottes, dieser wird der Friede sein. Also der Friede im Wesen. Und wenn wir dann ins Neue Testament schauen, dann sehen wir, Jesus wird in Bethlehem geboren, er erfüllt diese Prophetie. Und dann sagt Paulus, ein wenig später, nachdem Jesus schon auferstanden ist, am Kreuz gestorben ist, sagt er, denn er ist unser Friede, in Epheser 2, Vers 14. Also der Begriff des Friedens ist hier zwar neu im Römerbrief, aber gesamtbiblisch ist er da und Paulus kennt sich damit aus und er erwähnt das genau deswegen. Wir haben Frieden mit Gott, nicht aus uns selber, sondern weil der Friede selbst für uns sich hingegeben hat. Und Johannes Calvin, also einer der Reformatoren, hat Friede mal so definiert: Friede bezeichnet die Heiterkeit des Gewissens, die aus dem Bewusstsein der Versöhnung mit Gott entsteht. Also wir haben zum einen den Frieden als der Friede, als ein Name für Jesus, aber gleichzeitig auch den Frieden mit Gott. Also dass wir wissen dürfen, wir stehen jetzt in der Vergebung. Wir haben den Bundesbruch, der eines Tages passiert ist im Garten Eden, hat jetzt keinen Anspruch mehr auf uns. Warum? Weil Christus für uns gestorben ist und wir in der Vergebung stehen dürfen. Wir dürfen Frieden haben. Das ist eine Gegenwart und kein, ja, es ist jetzt so und morgen könnte es anders sein. Nein, wir haben Frieden mit Gott. Und dessen, ja, da geht Paulus weiter und er sagt noch weiter, hier in Vers 2 dann, durch ihn, also durch Jesus Christus, haben wir den Zugang im Glauben zu dieser Gnade, in der wir stehen und rühmen uns der Hoffnung auf die zukünftige Herrlichkeit, die Gott geben wird. Also wir haben diese zukünftige Hoffnung, auf die Gott geben wird, und wir haben den Zugang dazu. Und ich habe ja gerade eben schon den Bundesbruch angesprochen von Adam, die erste Sünde, die uns aus diesem paradiesischen Zustand, aus dem Zugang oder beziehungsweise aus dem Stand in der Gnade herausgeholt hat, aus dem Stand in der Beziehung mit Gott, der diese Beziehung gebrochen hat. Und der Zugang war nicht mehr möglich. Aber durch ihn haben wir den Zugang im Glauben zu dieser Gnade, also in dieser Gnade stehen zu dürfen, wissen zu dürfen, meine Schuld ist vergeben. Und wir stehen in dieser Gnade und jetzt kommt eben dieses Wort, das Rühmen. Wir rühmen uns der Hoffnung auf die zukünftige Herrlichkeit, die Gott geben wird. Und der Gegenstand der Rühmung ist hier zum einen die Hoffnung, die Paulus auch in den nächsten Versen noch viel genauer erläutern wird und viel genauer darauf eingehen wird, und die zukünftige Herrlichkeit, die Gott geben wird. Also im Garten Eden war ja die Perspektive, dass Gott unter den Menschen gewohnt hat. Also die Herrlichkeit Gottes und der Mensch konnten Gemeinschaft miteinander haben, konnten zusammen im Garten sein, konnten miteinander sein. Gott konnte den Menschen akzeptieren. Dann kommt aber die Sünde und der Bruch und die Herrlichkeit Gottes im Garten ist nicht mehr zugänglich für den Menschen. Gott versperrt den Zaun durch die Cherubim, schickt die Menschen aus dem Garten, sie müssen arbeiten, sie müssen leiden beim Arbeiten, das ist das Problem gewesen. Und so ist diese Beziehung nicht mehr fähig. Und Gott stellt dann durch Israel eines Tages diese Herrlichkeit oder das Wohnen im Volk wieder her, durch die Stiftshütte erst, dann durch den Tempel, und als Israel wieder versagt, zieht die Herrlichkeit Gottes wieder aus dem Tempel aus und die Menschen sind wieder ohne Gott. Und dann kommt Jesus. Er kommt auf diese Erde, er stirbt für uns. Eines Tages An Pfingsten kommt der Heilige Geist wieder und die Herrlichkeit Gottes nimmt wieder Einzug in den Menschen. Also wir sind der Tempel Gottes, Gottes Herrlichkeit nimmt Einzug in uns, aber die Herrlichkeit Gottes ist noch nicht erfüllt. Sondern die Herrlichkeit Gottes, wir dürfen darauf hinschauen und wir dürfen sie eines Tages erfüllt sehen. Und das ist eben das, was er sagt, darauf rühmen wir uns. Diese Hoffnung haben wir und wir dürfen wissen und fest in uns stehen und wir dürfen uns nicht unserer Taten rühmen, sondern dem, was Gott eines Tages in uns tun wird. Und diesen Zugang, den beschreibt er eben auch wieder in Epheser 2, ich habe 14 nochmal mit reingenommen. Denn er ist unser Friede, der aus beiden eines gemacht hat und den Zaun abgebrochen hat, der dazwischen war. Nämlich die Feindschaft durch das Opfer seines Leibes. Denn durch ihn haben wir alle beide in einem Geist den Zugang zum Vater. Also der Zugang ist frei und dort werden nicht nur Juden sein, was dieser Vers hier voraussetzt. Und die Juden haben sich vielleicht auch dessen gerühmt, dass sie gesagt haben, boah, ich bin Jude und Christus kommt aus meinem Volk und der ist eigentlich nur für uns gekommen. Und das war ja auch ganz oft die Perspektive, die Juden hatten, dass sie darauf geschaut haben und gesagt haben, Christus kommt nur für uns und die Heiden, denen ist es egal. Aber Paulus sagt hier etwas ganz anderes, nämlich Paulus sagt, der Zugang ist frei für alle. Für dich, für mich, für den Juden, der Christus annimmt. Und so wird das alles zu einem. Und dann sagt er eben, und beziehungsweise Johannes greift diesen Gedanken der Herrlichkeit Gottes auch nochmal auf in seinem ersten Johannesbrief, in Kapitel 3, Vers 2. Und dort sagt er, meine Lieben, wir sind schon Gottes Kinder, also jetzt schon. Es ist aber noch nicht offenbar geworden, was wir sein werden, also in der Ewigkeit. Das sehen wir noch nicht, darauf dürfen wir hoffen. Wir wissen aber, wenn es offenbar wird, werden wir ihm gleich sein. Denn wir werden ihn sehen, wie er ist. Also diese Herrlichkeit werden wir in der Ewigkeit eines Tages erfüllt sehen. Da werden wir Gott von Angesicht zu Angesicht sehen. Wir werden ihn anbeten dürfen. Wir werden ihn sehen. Und diese Herrlichkeit wird wieder unter uns wohnen. Und zwar in der Fülle, in der Gott es sich eigentlich gedacht hat. Und diese Rechtfertigung, diese Herrlichkeit, das wird eines Tages unsere Identität sein im Himmel. Wenn wir vor ihm stehen und ihn sehen, dann werden wir erkennen dürfen, dass es ja, Gott genau darum geht, Herrlichkeit, seine Herrlichkeit einziehen zu lassen, unter den Menschen zu wohnen und dann, dass wir mit ihm zusammen sein dürfen. Wir dürfen ihn anschauen und wir dürfen ihn sehen, wie er ist und seine Herrlichkeit sehen. Und Wilhelm Busch hat einmal erzählt, also der Autor, nicht der Kinderbuchautor, sondern der Pfarrer, der hat einmal erzählt, dass seine Mutter, von ihr ging so ein richtiger Friede aus. Also der hat sie angeguckt und sie war irgendwie immer ein Mensch, die war besonnen, sie saß da, sie war einfach so ein Mensch, bei dem man gerne ist. Und eines Tages haben sie mal ihren 80. Geburtstag gefeiert und dann hat sein Bruder sie gefragt, ja Mutter, welches Lied möchtest du denn singen? Und sie haben eigentlich damit gerechnet, dass sie so einen ihrer Standardlieder so nimmt oder diese typischen Kirchenlieder, die es damals gab. Aber sie hat sich für ein Lied entschieden, in dem es ganz stark darum geht, was Christus getan hat. Also darum, dass wir Sünder waren, dass Christus am Kreuz für uns gestorben ist und dass sein Blut der Grund ist, warum wir Versöhnung haben dürfen. Und er hat gemeint, in diesem Moment hat ihre Mutter, also die Mutter von Wilhelm Busch, mal wirklich ihr Herz geöffnet und sie reinschauen lassen, was es bedeutet oder woher dieser Friede kommt. Woher dieser Friede mit Gott kommt, woher dieser tiefe Friede kommt und auch diese Hoffnung auf die Herrlichkeit Gottes eines Tages. Nämlich daraus, dass sie erlöst ist. Daher kam dieser Friede, wegen der Erlösung. Und ich möchte dich fragen, der Zugang ist frei und Peter hat es vorhin schon echt gut gesagt, die Beziehung zu Gott ist möglich und wenn sie langweilig ist, dann hast du ein Problem. Dann schau mal auf Gott, schau auf diese Wirklichkeit, in der du lebst, wenn du von dir behauptest, Kind Gottes zu sein. Der Zugang ist frei, seine Herrlichkeit nimmt hier schon Einzug in uns, in der Ewigkeit wird sie es erst recht tun. Und meine Frage an dich ist, gibst du dieser Herrlichkeit Raum? Also gehst du auf diese Herrlichkeit Gottes ein, rühmst du dich wirklich dieser Herrlichkeit und sagst, eines Tages wird es so sein? Oder bist du eher beschäftigt mit den Problemen dieser Weltzeit und machst dir gar keinen Kopf darum? Dämpfst du vielleicht sogar Gottes Präsenz in deinem Alltag, dass er sagt, ich möchte mit dir Gemeinschaft haben, ich möchte, dass die Herrlichkeit von mir unter dir wohnt? Und dir ist es eigentlich egal. Du tust nichts dafür, dass die Beziehung mit Gott wirklich intakt ist. Wie sieht das bei dir aus? Wo stehst du? Gibst du Gott Raum und ja, lebst in dieser Herrlichkeit und zeigst das, dass du mit Gott wohnst? Sieht man Gott in dir? oder gibst du ihm keinen Raum? Und weiter redet Paulus dann in Vers 3 bis 10 über noch eine andere Rühmung, nämlich die Rühmung in Bedrängnissen. Also er greift hier einen Gedanken auf, nämlich nicht allein aber das, also es ist die weitere Rühmung, sondern wir rühmen uns auch der Bedrängnisse, weil wir wissen, dass die Bedrängnis Geduld bringt, Geduld aber Bewährung, Bewährung aber Hoffnung. Hoffnung aber lässt nicht zuschanden werden, denn die Liebe Gottes ist ausgegossen in unsere Herzen durch den Heiligen Geist, der uns gegeben ist. Und jetzt könnte man sich fragen, ja, Rühmen in Bedrängnissen, wie soll das denn aussehen? Oder wie kann das überhaupt sein? Ja, der einzige Grund, warum das überhaupt sein kann, ist, weil die Menschen, die in diesen Bedrängnissen stehen, also er redet hier vor allem ja zu der Gemeinde in Rom, die eigentlich totale Probleme hatten. Also der Kaiser, der ein Problem mit ihnen hatte, die Leute, die ein Problem mit ihnen hatten, die Juden, die ein Problem mit den Christen hatten. Und sie sind von diesen äußeren Bedrängnissen total ausgesetzt. Also ob das die kleinste Schikane ist, von wegen, keine Ahnung, du wirst auf der Arbeit gehänselt, vielleicht ist das bei euch auch jetzt so, oder wie bei Valeria, dass sie sagt, sie wird angefochten darin, dass Leute auf ihrer Arbeit lügen und nicht ehrlich sind. Aber es geht bis dahin, dass die Leute damals und auch heute immer noch, wenn wir in die Welt schauen, dass unsere Geschwister verfolgt werden, dass unsere Geschwister bis in den Tod gehen und das für ihr Bekenntnis auf Christus hin. Und Paulus sagt, rühmt euch in diesen Bedrängnissen. Und ich glaube, der einzige Grund, warum sie sich wirklich in diesen Bedrängnissen rühmen können, ist der Grund, dass sie Frieden mit Gott haben. Denn was sind die Bedrängnisse dieser Welt, wenn du weißt, dass du mit dem Herrscher aller Ewigkeit Frieden haben wirst? Dass du ihn jetzt schon hast und dass du in dieser Gnade stehst. Und er sagt dann eben, weil wir wissen. Also er setzt voraus, dass die Römer eben wissen, dass Bedrängnis einen Zweck auch oft hat oder einen Zweck erfüllen kann, nämlich dass Bedrängnis Geduld bringt. Also dieses Durchhaltevermögen, dieses Schauen darauf, wann wird es anders sein. Zum einen aber auch das Warten auf den Himmel, auf die Herrlichkeit, das Erwarten des Christus, weil wir wissen, dass Christus uns erlöst hat und eines Tages wiederkommt. Und diese Geduld zeigt sich dann, also zeigt Bewährung, also zeigt Standhaftigkeit im Glauben, zeigt, ja, dass im Grunde genommen ist es wie mit dem, wenn man Gold läutert oder Silber läutert oder Edelmetalle, dass die Schlacke erstmal weg muss. Durch diese Bedrängnis kann das passieren, durch die Geduld, dieses Ausharren wird das Metall gereinigt, also der Glaube, und der Glaube kommt gereinigt wieder zurück, wie ein Stück Edelmetall, das einfach rein gemacht wurde. Und diese Bewährung bewirkt dann Hoffnung. Beziehungsweise die Hoffnung ist auch das, was eben durch diese Bedrängnis durchträgt. Weil sie eben wissen, eines Tages wird es anders sein und es wird so sein. Und Paulus sagt auch dann später noch in seinem Römerbrief, denn ich bin überzeugt, dass dieser Zeit Leiden nicht ins Gewicht fallen gegenüber der Herrlichkeit, die an uns offenbar werden soll. Also er zieht wieder diesen Schluss, jetzt haben wir Leiden, jetzt haben wir Bedrängnis, gerade die Christen in Rom, die wirklich um ihr Leben manchmal Angst haben mussten. Aber er sagt, egal was euch passiert, egal was euch ausgesetzt seid, egal welche Bedrängnis da ist, eins ist sicher, eines Tages in der Herrlichkeit, das wird nichts sein, das wird ein Fingerschnipsen sein. Das, was in der Herrlichkeit an uns offenbar werden soll, ist viel größer als diese Bedrängnis. Und diese Hoffnung darauf, und das steht ja auch hier im Vers, die Hoffnung darauf wird nicht zu Schanden werden. Also wenn wir diese Hoffnung haben darauf, dass wir eben die Herrlichkeit Gottes sehen werden, dann wird sie nicht zu Schanden. Also es gibt so das Sprichwort, Hoffnung und Harren hält manchen zum Narren. Also wenn jemand auf etwas hofft, was eigentlich total vielleicht dumm ist, oder du denkst dir, das wird niemals eintreffen, und dann trifft es vielleicht auch nicht ein, aber in diesem Fall trifft dieses Sprichwort nicht zu. Denn diese Hoffnung wird nicht zu Schanden werden. Und warum? Und jetzt geht Paulus eben darauf ein, warum diese Hoffnung nicht zu Schanden wird. In den nächsten 5 Versen sagt er dann nämlich, denn die Liebe Gottes ist ausgegossen in unsere Herzen durch den Heiligen Geist, der uns gegeben ist. Also das ist der Beweis, den wir haben, dass die Hoffnung nicht zu Schanden wird, dass die Liebe Gottes ausgegossen ist in unsere Herzen und das durch was? Durch den Heiligen Geist, der uns gegeben ist. Also dadurch, dass wir anerkennen, Jesus, ich bin sündig, du hast für mich gezahlt, ich nehme dieses Geschenk, das du mir geben willst, nehme ich an. Dadurch tritt der Heilige Geist in unser Leben und die Liebe Gottes ist dadurch ja, wirklich ausgegossen in unsere Herzen. Und die trägt uns durch. Das Vertrauen darauf trägt uns durch diese schwierigen Zeiten. Und in Römer 8, Vers 16 sagt Paulus dann auch eben nochmal sowas Ähnliches, beziehungsweise bezieht sich dann auch auf den Geist, der uns gegeben ist. Er sagt, der Geist selbst gibt Zeugnis unserem Geist, dass wir Gottes Kinder sind. Also, der Geist Gottes zeigt uns deutlich in uns, er macht sich bemerkbar und er zeigt uns, dass er da ist und das beweist uns was? Dass wir Gottes Kinder sind. Und wenn wir in die Schrift gucken, sehen wir ganz häufig, Gott ist treu. Und wenn er uns eben sagt, dass er treu ist und diese Treue beweist dann dadurch, dass er uns seinen Geist gegeben hat, dass er uns versiegelt hat mit dem Heiligen Geist, dass wir wissen dürfen, wir sind eine neue Schöpfung. Christus hat in uns etwas begonnen und das lässt alles neu werden. Und weiter geht Paulus dann darauf ein und er beschreibt diese Liebe Gottes mit Worten, da fehlen mir ehrlich gesagt manchmal die Worte, wenn ich diese Verse lese. Denn Christus ist schon zu der Zeit, als wir noch schwach waren, für uns Gottlose gestorben. Nun stirbt kaum jemand um eines Gerechten willen. Um des Guten willen wagt er vielleicht sein Leben. Gott aber erweist seine Liebe zu uns darin, dass Christus für uns gestorben ist, als wir noch Sünder waren. Ich weiß nicht, ob diese Verse was bei euch auslösen oder was ihr euch dabei denkt, wenn ihr diese Verse lest, aber ich lese da ganz viel davon, wie wir beschrieben werden, nämlich wir waren schwach oder ohnmächtig, kann man auch sagen. Wir waren Gottlose. Wir waren Sünder. Und Christus entscheidet sich für uns zu sterben. Für dich, für mich. Wir haben das nicht verdient. Wer sind wir, dass Christus für uns stirbt, dass er das auf sich nimmt? Und das entfaltet er eben hier noch. Und er sagt, hier, das muss man auch sehen, er sagt, als wir noch schwach waren. Also er spricht hier zu Gläubigen, die das bereits erfahren haben. Und gerade da möchte ich dich fragen, was bewirkt das in dir? Lässt du das so stehen, dass der Gott des Universums selbst Mensch wird, dass er in den Dreck kommt und nicht nur in den Dreck kommt, sondern selber zum Dreck wird? Denn wir lesen in 2. Korinther 5, Vers 21, denn er hat den, der von keiner Sünde wusste, für uns zur Sünde gemacht, damit wir in ihm die Gerechtigkeit würden, die vor Gott gilt. Christus tritt an unsere Stelle und was passiert mit uns? Wir werden reingewaschen und treten dahin, wohin? An seine Gerechtigkeit. Das, was wir nicht erfüllt haben, hat Christus getan und er lässt das nicht einfach dabei stehen, sondern er wäscht uns rein. Er wird zur Sünde, der von keiner Sünde weiß. Und letztens hat ein Lehrer bei uns im Unterricht gesagt, ich glaube, wir haben aufgehört, darüber zu staunen, über das Unmöglichste überhaupt, nämlich, dass Gott Mensch wurde. Dass Gott Mensch wurde und nicht nur Mensch wurde, sondern am Kreuz für uns gestorben ist und in seiner Gerechtigkeit unsere Sünde auf sich genommen hat. Wir haben aufgehört, darüber zu staunen. Und ich musste in dem Moment ehrlich sagen, mir ging es genauso, als ich darüber nachdachte und dachte mir, ey, warte mal, ich bin ja sowieso damit aufgewachsen, dass ich immer von Gott gehört habe. Und ich glaube, irgendwann macht sich so eine Selbstverständlichkeit in uns breit, dass wir sagen, ja, Gott ist halt Mensch geworden und irgendwie hat er uns ja auch erlöst. Aber Leute, das ist die Essenz, die wahre Essenz des christlichen Glaubens. Dass wir in unserer Schwachheit, in dem, dass wir nichts konnten, in dem tiefsten Punkt von uns, dass er in diesem Punkt treu ist. Dass er sich dafür entscheidet, für uns zu sterben. Und dann sehen wir auch in Vers 7, dass es darum geht, es entscheidet sich vielleicht mal jemand, um eines gerechten Willens zu sterben, ja, oder um des guten Willen, so für irgendeinen guten Zweck, sagt vielleicht nochmal jemand, okay, dafür sterbe ich. Und wenn man sich zum Beispiel Bodyguards vor Augen ruft, ne, bei denen ist das ja wirklich so, dass manchmal die Situation ein wenig ernster wird und die dann wirklich für jemanden ihr Leben lassen müssen. Aber ob diese Person wirklich gut ist, das lasse ich jetzt mal so stehen. Dann Gott aber erweist seine Liebe zu uns darin, dass Christus für uns gestorben ist, als wir noch Sünder waren. Wir haben nichts vorzuweisen. Wir waren, also ruft euch das mal vor Augen, wer stirbt denn für jemanden, der auf der Straße sitzt, vielleicht, der um Geld bettelt, der schmutzig ist, mit dem man eigentlich auch vielleicht lieber die Blicke meidet, damit er einen nicht anspricht. Und Christus entscheidet sich für uns zu sterben. Und ich habe mal von einem Buch gehört, also dieses Buch heißt Das Wunder am River Kwai oder am River Kwai. Und da geht es um Soldaten, um Geschichten an diesem Battlefield, also an diesem Schlachtfeld, wo es dann darum geht, dass Soldaten, die Christen waren, mit Soldaten zu tun hatten, die keine Christen waren. Und die Lage war teilweise so ernst, dass die Soldaten, die noch nicht verwundet waren, sich einfach die Sachen von den Soldaten geklaut haben, die verwundet waren, wie zum Beispiel Decken oder Essen, um sie sterben zu lassen. Und dann gab es aber einen Soldaten an diesem einen Schlachtfeld, der sich das nicht anschauen konnte und der selber diese Liebe Gottes erfahren hatte. Und er hat seinem Kameraden dann seine eigene Decke gegeben, hat gesagt, hier, nimm das, der verwundet war, der eigentlich dem alles weggenommen wurde, hat ihm die Decke gegeben. Und im Endeffekt endet diese Geschichte damit, dass der Kamerad, der verwundet war, der die Decke bekommen hat, nur nicht erfroren ist wegen dieser Decke. Aber der Soldat, der die Decke gegeben hat, dann aber erfroren ist. Und das hat den Menschen wirklich mal, also den Leuten auf dem Schlachtfeld wirklich gezeigt, wie Christus ist. Weil dieser Mann eben auch von Christus gesprochen hat, weil er selber diese Vergebung erlebt hat, dass für ihn jemand gestorben ist, der viel höhere Überlebenschancen hatte, der eigentlich ja mehr wert fast schon war. Und das hat den Leuten wirklich vor Augen gerufen, wow, das hat Gott für mich getan. Und weiter redet Paulus dann in Vers 9 und 10 dieses Textes davon, dass Christus, denn Christus ist schon zu der Zeit, als wir noch schwach waren, also genau, das sind die Verse davor, die Verse danach, darum soll es gehen, um wie viel mehr werden wir nun durch ihn bewahrt werden vor dem Zorn, nachdem wir jetzt durch sein Blut gerecht geworden sind. Denn wenn wir mit Gott versöhnt worden sind durch den Tod seines Sohnes, als wir noch Feinde waren, um wie viel mehr werden wir selig werden durch sein Leben, also durch seine Auferstehung, nachdem wir nun versöhnt sind. Also Paulus greift diesen Gedanken hier wieder auf und sagt, wie viel mehr. Wenn Christus schon für mich gestorben ist, als ich noch ein Sünder war, wie viel mehr werde ich jetzt gerecht werden, dass ich Kind geworden bin. Denn mein Status ist nicht mehr Sünder und schuldig vor Gott, sondern mein Status ist, ich stehe in der Gerechtigkeit, die Christus eigentlich für mich erwirkt hat. Und ich bin nicht mehr schuldig. Ich bin Kind. Ich werde ihm gleich sein, wie es in 1. Johannes 3, Vers 12 steht, von der Stellung her. Wir werden mit ihm vor Gott stehen. Und wie viel mehr werden wir gerecht sein als schuldig, dadurch, dass Christus für uns gestorben ist. Und meine Frage, oder beziehungsweise genau, der Befehl von Gott ist ja, auch liebet eure Feinde. Und ich glaube, Gott kann es so steil sagen, weil er derjenige war, der seine Feinde am allermeisten geliebt hat. Also ich glaube, er kann diese These weitergeben, weil es genau das ist, was Christus für uns getan hat. Weil er für seinen Feind gestorben ist. Dann ist es nicht zu viel von uns verlangt, dass wir unsere Feinde lieben sollen. Und eben in 1. Johannes 4, Vers 19 lesen wir, lasst uns lieben, denn er hat uns zuerst geliebt. Also lasst uns jetzt nicht in dieser Liebe verhangen und sagen, ha, Hammer, Gott liebt mich, sondern lasst uns diese Liebe weitergeben. Lasst uns Gott lieben, lasst uns unsere Mitmenschen lieben, weil das ist das höchste Gebot, was Gott auch sagt. Liebe deinen Nächsten wie dich selbst. Zuallererst liebe Gott und dann liebe deinen Nächsten wie dich selbst. Und auch weiterhin heißt es in Römer 12, Vers 1, ich ermahne euch nun, liebe Brüder, also diesen Schluss zieht Paulus nach 11 Kapiteln, Erklärung des Evangeliums, zieht Paulus diesen einen Schluss im 12. Kapitel dann, wo die praktischen Anwendungen wirklich losgehen, und er sagt, ich ermahne euch nun, oder ich ermutige euch nun, kann man auch sagen, liebe Brüder, durch die Barmherzigkeit Gottes, also das, was wir erfahren haben, dass ihr eure Leiber hingibt als ein Opfer, das lebendig, heilig und Gott wohlgefällig ist. Das soll euer vernünftiger Gottesdienst. Wir haben die Liebe Gottes kennengelernt, aber was tun wir jetzt damit? Sitzen wir darauf rum und freuen uns ein bisschen? Oder beten wir Gott an und geben uns ihm wirklich hin als seine Werkzeuge, als die, die er benutzen kann? Was tust du damit? Und die Frage ist auch, kannst du dich in Bedrängnissen rühmen? Wenn dir irgendwas schwerfällt oder wenn du wirklich mal durch eine furchtbare Zeit gehst von außen und wir wissen nicht, was noch auf uns zukommt, im Moment haben wir ja das Glück, dass wir ja doch relativ frei von diesen äußeren Bedrängnissen sind, aber wir können nicht wissen, was die Zukunft sagt. Und die Frage ist, bist du dir der Liebe und des Opfers Jesu bewusst und gibst du dich ihm ganz hin oder nur ein wenig? Sagst du, ja Gott, okay, meinen kleinen Finger kannst du haben, aber vielleicht noch die Hand, aber mehr dann auch nicht. Oder sagst du wirklich mit deinem Wesen, Vater, ich gebe mich dir hin. Weil du dich zuerst hingegeben hast, weil du mich zuerst geliebt hast, möchte ich dich lieben und möchte ich meine Mitmenschen lieben und möchte mich dir hingeben und schauen, was hast du noch mit mir vor? Und zu guter Letzt sagt Paulus, nicht nur deswegen rühmen wir uns, also er ruft noch eine dritte Rühmung hervor, nämlich das Rühmen aufgrund des Gebers, in Vers 11. Und in Vers 11 steht, nicht allein aber das, also nicht allein diese Rühmungen, sondern wir rühmen uns auch Gottes, durch unseren Herrn Jesus Christus, durch den wir jetzt die Versöhnung empfangen haben. Wir haben jetzt die Versöhnung empfangen, wir sind befreit. Aber rühmst du dich Gottes? Bist du wirklich das Rühmen ist ja ein freudiges Bekennen. Das ist kein, ich kann mich damit brüsten und das ist das, was ich eigentlich die ganze Predigt durch zeigen wollte. Es ist nichts, ich kann mich nicht rühmen, weil ich irgendwas bringe oder weil ich gut bin, weil ich gerecht bin, sondern ich kann mich nur rühmen, weil Christus mir vergeben hat. Und hier sagt Paulus, wir rühmen uns des Gebers. Also Gott, der Geber aller Gaben, der uns seinen Sohn nicht vorenthalten hat, wie es in Römer 8,32 heißt, der auch seinen eigenen Sohn nicht verschont hat, sondern hat ihn für uns alle dahingegeben. Wie sollte er uns mit ihm nicht alles schenken? Das ist, wie Gott ist. Und das ist der Geber aller Gaben. Wie sehr lieben wir ihn. Und wenn er uns die Vergebung gegeben hat, dann hat er uns doch eigentlich alles gegeben, was wir brauchen. Dann haben wir die Position vor Gott inne, die wir brauchen. Und er tut nicht mal nur das, sondern er gibt uns auch noch Gaben. Wir dürfen ihm helfen. Wir dürfen Segen hier auf Erden empfangen. Wir dürfen hier schon seine Herrlichkeit in uns eingezogen haben zum Teil. Und das ist der Geber aller Gaben. Und ich habe mal den Spruch gehört, manche Leute lieben Gott nur wie eine Kuh, nämlich so viel, wie viel Milch sie gibt. Also manche Leute lieben Gott nur so viel, wie er gibt, was eigentlich total schwachsinnig ist, weil er uns mit der Versöhnung alles gegeben hat. Er hat uns mit seinem Sohn doch alles gegeben. Warum sind wir dann nicht bereit dazu, uns oder ihm all unsere Liebe zu geben? Und C.S. Lewis, also derjenige, der war Philosoph und aber auch selber bekennender Christ, er war derjenige, der zum Beispiel die Chroniken von Narnia geschrieben hat, die Bücher. Und er sagt, mit dem Befehl, ihn zu rühmen, also in Bezug auf diesen Vers, mit dem Befehl, ihn zu rühmen, lädt Gott uns zur Freude an ihm ein. Also ganz praktisch, wir dürfen uns Gottes rühmen, wir dürfen ihn freudig bekennen und wir dürfen Freude am Herrn haben, wie es in Nehemiah 8 heißt. Wir dürfen uns im Herrn alle Zeit freuen, wie es in Philipper 4 heißt, weil wir diese Stellung innehaben, die Stellung der Gnade, die Stellung vor Gott, der Gerechtigkeit aufgrund seines Sohnes. Wir sind dazu eingeladen. Wir dürfen uns daran freuen und das ist genau, was ich dich fragen möchte. Hast du deine Freude an dem Herrn? Freust du dich Gott? Rühmst du dich Gottes? Bist du freudig am Bekennen? Ja, er hat es getan. Oder liebst du nur die Geschenke, die Gott gibt, hier auf Erden? Oder hast du überhaupt verstanden, worum es geht? Nämlich darum, dass er dir das größte Geschenk bereits gegeben hat. Ich möchte nochmal zeigen, was die drei Punkte heute waren, worüber wir geredet haben. Nämlich rühmen aufgrund der Hoffnung auf die Herrlichkeit Gottes. Also diese Hoffnung, die nicht zu Schanden wird. Die Hoffnung, dass die Herrlichkeit Gottes, dass wir eines Tages wieder mit ihr im Einklang sein dürfen, in der Ewigkeit sie von Angesicht zu Angesicht sehen dürfen. Und Gott wirklich so erleben können, wie er ist. Dann rühmst du dich in Bedrängnissen. Also sagst du, auch in schwierigen Phasen in deinem Leben, Lässt dich die Hoffnung auf die Herrlichkeit Gottes, trägt sie dich durch? Freust du dich an der Liebe Gottes? Und zuletzt rühmen aufgrund des Gebers. Weil wenn du, egal was du tust, wenn du dich nicht bei diesem Punkt selbst änderst und dich des Gebers rühmst, dann hat das alles keinen Sinn. Und ich möchte schließen mit einem Zitat von J.C. Ryle, der gesagt hat, glückselig ist der Mensch, der gelernt hat, von seinen eigenen Werken zu ruhen, weil die eh nur schlecht sind, und sich in nichts anderem als das Kreuz Christi zu rühmen. Und diese Sache, die erfüllt mich einfach mit Dankbarkeit. Und ich möchte euch dazu einladen, lasst uns aufstehen. Ich möchte den Vater anbeten dafür, dass er uns diese Vergebung gegeben hat, dass wir Frieden mit Gott haben dürfen, dass die Herrlichkeit Gottes eines Tages ja, uns innewohnen wird und wir sie von Angesicht zu Angesicht sehen dürfen. Und mein heiliger Vater, ich danke dir, dass wir diese Vergebung haben dürfen, dass wir jetzt schon in dieser Vergebung stehen dürfen, dass wir wissen dürfen, der Zorn Gottes, dein Zorn wird uns nicht treffen, sondern wir sind in der Position deines Sohnes und er hat für uns die Schuld am Kreuz getragen. Er allein, wir können uns in nichts anderem rühmen, Herr, als in dir und das möchte ich tun, Herr. Ich danke dir von Herzen für das, was du getan hast. Ich danke dir dafür, dass wir dich haben dürfen als unseren Gott, als unseren Erlöser und als denjenigen, der ein gutes Werk in uns anfängt und es auch vollbringen wird eines Tages. Vielen Dank, Vater, in deinem Namen bete ich. Amen.